Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Magnus Hirschfeld war ein echter Pionier der Sexualforschung. 1919 hat er in Berlin sein Institut für Sexualwissenschaft gegründet. Wenige Jahre später wurde es von den Nationalsozialisten geschlossen. Die hassten Hirschfeld ohnehin nicht nur wegen seines Reformprojekts, sondern auch, weil er Jude und Sozialist war. Die Geschichte des Instituts erzählt Rainer Herrn in seinem neuen Buch. Er ist Medizinhistoriker am Institut für Geschichte und Ethik der Medizin der Charité und er arbeitet seit 1991 an der Forschungsstelle zur Geschichte der Sexualwissenschaft der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft. Mehr Expertentum geht, glaube ich, kaum zu diesem Thema. Herzlich willkommen, Rainer Herrn.
Es ist mir eine Freude. Vielen Dank für die Einladung.
Ich habe schon gesagt, 1919 hat Magnus Hirschfeld dieses Institut für Sexualwissenschaft gegründet. Wie muss man sich das vorstellen? Was war seine Idee dabei oder was für Hoffnungen hat er da reingesetzt?
Also 1919 ist eine Zeit zum einen des großen Umbruchs, sein Beginn, ein Aufbruch, mit dem unglaublich viele Hoffnungen verbunden gewesen sind. Es gibt einen großen Reformstau. 1871 gründet sich das Deutsche Reich und die nächsten 50 Jahre ändert sich im Hinblick auf das Sexualstrafrecht nichts. Und nun dieser Umbruch und die großen Hoffnungen, dass endlich eine moderne Gesetzgebung der Weg gebahnt ist und mit der Sozialdemokratie. Und Hirschfeld, wie Sie sagten, war Sozialdemokrat. Er glaubte sozusagen mit seinen Genossen im Rücken, das Sexualstrafrecht zu ändern und insbesondere den verhassten homosexuellen Paragraphen, der gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe stellte.
Das heißt, er wollte richtig Politik machen, nicht nur forschen und wissenschaftlich arbeiten, sondern eben wirklich was bewegen in der Gesellschaft.
Er hatte so einen Leitspruch per scientiam ad justitiam, also durch Wissenschaft zur Gerechtigkeit. Also er hat Wissenschaft immer als Instrument begriffen, um etwas für die Menschen zu tun, um Sexualstrafrecht oder andere Strafrechtsbestimmungen zu verändern. Also die Veränderung war das ganz zentrale Motiv für Hirschfeld, sich sexualwissenschaftlich zu engagieren. Aber gleichzeitig wollte er diese Disziplin auch, sagen, dem Weg ebnen und als akademische Disziplin anerkennen zu lassen. Und das war ein großes Problem. In der Kaiserzeit gründete sich das ganze sozusagen Instrumentarium dazu, erste Gesellschaft und ärztliche Gesellschaft für Sexualwissenschaft, Handbücher erschienen, Monographien erschienen über Sexualität. Aber die Universitäten haben sich gesträubt, dieses Fach zu etablieren. Und das war sozusagen das zweite Ziel. Und Hirschfeld gründete sein Institut als private Einrichtung, als privat finanzierte. Und das ist gleichzeitig die Krux dieser Einrichtung gewesen. Denn das heißt, Hirschfeld musste sich aus seinem Privatvermögen gründen. Und er hat ja viele Angestellte gehabt, die bezahlt werden wollten und bezahlt werden mussten. Und er hat es dennoch geschafft, über 14 Jahre, also bis 1933, dieses Institut am Laufen zu halten mit seiner Mitarbeiterschaft an wissenschaftlichen Mitarbeitern und anderen Angestellten. Natürlich auch, es war ein richtig großes Institut mit vielen verschiedenen Subeinrichtungen.
Und wer kam da so hin? Also was konnte man da machen? Hätte ich da jetzt auch hingehen können und irgendeine Anfrage stellen?
Ja, unbedingt. Er gründete es als Forschungseinrichtung, als therapeutische Einrichtung, als aufklärende Einrichtung und als Zufluchtsstätte für vom Sexualstrafrecht Bedrohte. Also diese Vielgestaltigkeit heißt gleichzeitig, dass sagen eine ganz breite Klientel angezogen wird. Sexualberatung beispielsweise. 1919 ist dort die erste Ehe- und Sexualberatungsstelle gegründet worden. Und das heißt, dass sich die Berliner in Fragen von Sexualität beraten lassen konnten. Und Verhütungsberatung war ein großes Problem in dieser Zeit, sowohl was die Sicherheit der Mittel zum einen betraf, als auch überhaupt die Möglichkeit, sich über Sexualität beraten zu lassen. Und dort legte man im Institut den Wert darauf, eine erfüllte Sexualität ausleben zu können und die zentralen Probleme, Ejaculatio praecox beispielsweise oder Impotenz oder Frigidität der Frau, das sind zentrale Motive gewesen für die Therapie und für die Beratung.
Und die Gesellschaft war ja da ganz ambivalent. Einerseits stand alles Mögliche unter Strafe. Homosexualität konnte man die Bürgerrechte verlieren. Aber gleichzeitig beschreiben Sie das ganz toll, was da im Tiergarten, wo das Institut ja auch benachbart war, was da los war, vor allem nachts. Also da ging es ja richtig rund.
Der Tiergarten ist seit dem 18. Jahrhundert, ist das überliefert, immer auch ein Ort gewesen, nachts natürlich, in dem Sexualität angebahnt oder gelebt wurde. Und Hirschfeld beschreibt das in einem Büchlein, was 1904 veröffentlicht wird, Berlins drittes Geschlecht, dass dort es Areale gegeben hat, wo weibliche Prostituierte sich eher sagen, ihre Dienste, Sexworkerinnen würden wir heute sagen, ihre Dienste angeboten haben. Und es gab den schwulen Weg. Und da gab es sogar einen sogenannten Beschließer, also eine Person, die als Pförtner gedient hat. Und das war selbst ein homosexueller Mann, der dann sagen, Stichworte gegeben hat, wenn die Polizei irgendwo in der Nähe ist, dass man aufpassen solle. Und da wurden sogenannte Eingangsbilliers wurden da verkauft und da konnte man sich sozusagen die Informationen miterkaufen.
Da haben Sie sich richtig tief in die Zeitgeschichte reingearbeitet, oder? Wie haben Sie das gemacht? Wo haben Sie da recherchiert?
Es sind ganz, ganz unterschiedliche Quellen. Sie sagten, das Institut wurde zerstört 1933 und das ist ein großes Problem gewesen bei der Quellenlage. Das heißt, man musste sozusagen alles neu sammeln und zusammentragen aus Archiven, aus, wir haben auch Oral History, wir haben die letzte lebende Mitarbeiterin von Magnus Hirschfeld in den Jahren 2004, 2003 interviewt und die uns viele wertvolle Hinweise gegeben hat. Also es sind ganz verschiedene veröffentlichte und unveröffentlichte Quellen in Archiven, Privatarchiven, im, wie gesagt auch in von Mitarbeitern. Das sind sozusagen die über, ich glaube, ich habe 30 Jahre gebraucht, um dieses Buch zu schreiben. Wir haben in den frühen 90er Jahren, als das Institut 75 Jahre alt geworden wäre, haben wir eine Ausstellung gemacht darüber und das ist eigentlich der nachgereichte Begleitband dazu. Also 30 Jahre später, aber immerhin, er ist erschienen.
Und ganz viel Zeitkolorit, aber man erfährt eben auch nochmal, wie Hirschfeld eigentlich diese Reform vorantreiben wollte. Sie haben ja gesagt, er wollte tatsächlich das Strafrecht reformieren und er hatte ja so eine ganz eigene Theorie, diese Zwischenstufentheorie. Wie genau können Sie das nochmal erklären, was da eigentlich seine Idee dabei war?
Das ist eigentlich eine Geschlechtertheorie, bei der er davon ausgeht, dass jeder Mensch eine Mischung aus männlichen und weiblichen Eigenschaften sei und sogenannte Hermaphroditen, Homosexuelle und Transvestiten eigentlich nur besondere Ausdrucksformen dieser speziellen Mischung. Das heißt aber gleichzeitig, dass diese Form von Geschlechtlichkeit auch angeboren sei. Das war ganz wichtig für Hirschfeld. Er versuchte mit dieser, wir würden heute sagen, mit dieser biologischen oder biologistischen Theorie zu sagen, was angeboren ist, darf nicht bestraft werden. Also sozusagen, er versuchte, das Sexualstrafrecht mit dieser Naturrechtsdebatte auszuhebeln. Und dazu hat er diese Zwischenstufentheorie entwickelt.
Und ist er denn, man denkt ja sofort, aha, heute wird ja auch so viel über Geschlecht und Identität gesprochen. Würden Sie sagen, es gibt auch quasi so ein Erbe von ihm, was eigentlich bis in unsere Zeit heute hineinreicht und auch diese Diskussionen eigentlich noch bereichern kann?
Ich glaube, zwei wichtige Punkte. Zum einen sind es die sexuellen Bürgerrechte, die Hirschfeld eingeklagt hat und für die er sein Leben lang gekämpft hat. Das ist das eine. Und das zweite ist, diese Form von Diversität von Sexualität und Geschlecht zusammenzudenken. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Impuls, der auf Hirschfeld zurückgeht. Was wir heute vielleicht kritischer oder anders sehen, sind seine biologischen oder biologistischen Ansätze. Da ist man heute anderer Ansicht, ist man weiter, also Sexualität wird heute nicht mehr biologisch oder ausschließlich biologisch verstanden. Und das ist auch ganz wichtig, sagen, hier den Blick auf kulturelle, soziale, psychologische Phänomene auszuweiten.
Wir haben es ja schon gesagt, die Nazis haben sein Institut zerstört, muss man ja tatsächlich sagen. Gab es denn trotzdem sowas wie Nachfolger? Würden Sie sagen, weiß ich, Volkmar Sigusch oder so, dass das irgendwie so rechtmäßige geistige Erben von Magnus Hirschfeld also angesehen werden könnten?
Ja, zunächst geht die Sexualwissenschaft von Deutschland in die USA. Harry Benjamin war ein Mitarbeiter von Magnus Hirschfeld, der dort Transsexualität, worüber Hirschfeld bereits geforscht hat und erste geschlechtsangleichende Operationen durchgeführt hat, zwischen 1920 und 1931 eine ganze Reihe nachgewiesen. Lilly Elbe ist eine der bekannten Figuren davon. Harry Benjamin führt dieses Konzept in den USA ein und schreibt das Buch The Transsexual Phenomenon in den 60er Jahren. Also das heißt, die Sexualwissenschaft sozusagen einen Umweg macht von Deutschland in die USA und von da aus wieder zurückkommt. Alfred Kinsey sagt vielleicht einigen unter Ihnen noch etwas. Alfred Kinsey hat Hirschfeld rezipiert. Es gibt ein Hirschfeld-Scrapbook. Das heißt, er hat sozusagen in Hirschfelds Forschungen ist er eingetaucht und hat Elemente davon für seine Forschung verwandt. Die Kinsey-Skala von heterosexuell bis homosexuell erinnert sehr stark an Hirschfelds Einteilung der Geschlechtlichkeiten der Zwischenstufentheorie.
Also ganz aktuell letztlich und ganz wirkmächtig Magnus Hirschfeld, über den Rainer Herrn ein tolles, lesbares und sehr, sehr gehaltvolles Buch geschrieben hat. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch.
Das war mir eine Freude.
Und das Buch, über das wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Der Liebe und dem Leid, das Institut für Sexualwissenschaft 1919 bis 1933 beim Suhrkamp Verlag erschienen. Ob es Sylt ist, die Rhön oder die Bretagne, zu fast jeder Landschaft gibt es inzwischen die passende Krimiserie. Aber der erste, der sich mit kriminalistischem Spürsinn seiner Heimatregion gewidmet hat, ist Jacques Berndorf. Er hat die Eifel für die Literatur entdeckt, obwohl er eigentlich von Hause aus Duisburger war. Jetzt ist er im Alter von 85 Jahren gestorben und Sabine Mahr erinnert an ihn.
Es ist eine für mich ideale Landschaft, still, ein bisschen verträumt. Sehr abseits, doch es ist immer noch der schönste Arsch der Welt.
Eine typisch schnoddrige Liebeserklärung von Jacques Berndorf an sein Zuhause, die Eifel. Eine Region, die ihn als Autor entscheidend inspiriert hat, aber der er auch mit dem Image als Deutschlands Krimilandschaft Nummer 1 zu neuem Selbstbewusstsein verholfen hat. 1936 in Duisburg geboren, beginnt Michael Preute, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, zunächst ein Medizinstudium. Das tauscht er aber, um von seinem Vater unabhängig zu sein, gegen den Journalismus ein. Zunächst arbeitet er für den Duisburger Generalanzeiger und andere Zeitungen als Polizei- und Gerichtsreporter, bevor er zum Stern und zur Illustrierten Quick nach München wechselt. In den 1970ern berichtet Michael Preute dann für Agenturen aus den Kriegs- und Krisenzonen der Welt, aus Vietnam, Libanon, Südafrika und Kolumbien. Es sind auch diese belastenden Eindrücke im Ausland, die den Workaholic zur Flasche greifen lassen und schließlich zum Bruch mit seiner Familie führen.
Ich habe aufgehört zu saufen, da war ich 40. Das heißt also, diese Trennung war dann längst erfolgt. Und da dauert es unglaublich lange, um zu sagen, ja komm, ich habe das versaut, jetzt machen wir es mal neu.
Für den Neuanfang zieht sich der Journalist 1984 mit Rechercheaufträgen in ein Bauernhaus in Berndorf in der Eifel zurück. Von dort deckt er etwa für den Spiegel die Hintergründe des geheimen Regierungsbunkers im Ahrtal bei Bonn auf. Dann orientiert sich Michael Preute auch beruflich neu. Unter dem Pseudonym Jacques Berndorf schreibt er 1989 seinen ersten Kriminalroman mit präziser Ortskenntnis und ungeschminktem, aber sympathischem Blick auf die Eifel.
Da ist ein Doppelmord passiert. In der Eifel. Irgendwo in ihrer Nähe, in einem Munitionsdepot. Der Ort heißt Holbach oder so ähnlich. Hobach, sagte ich. 8 Kilometer von hier. Aber da war kein Doppelmord, das wüsste ich. Ich war gestern Abend in der Kneipe.
Nach dem ersten Titel Eifelblues lässt der Autor seine Hauptfigur, den knorrigen Journalisten Sigi Baumeister, fast 2 Dutzend fiktive Mordfälle im Umwelt-, Drogenmilieu oder der Wirtschaftskriminalität lösen. Jacques Berndorf.
Der Sigi Baumeister ist ein alter Ego. Völlig klar, er ist 22 Jahre jünger. Manchmal reagiert der Junge feige und ich denke an der Stelle halt stopp, sag mal mutiger, weil ich mache den ja zum ewigen Junggesellen und natürlich hat der mehr Angst als ich.
Rund 3 Millionen Mal verkaufen sich Jacques Berndorfs Bücher. Am meisten Aufmerksamkeit erregt der 20. Krimi Die Nürburgpapiere. Der Details mit der schwelenden Politaffäre rund um die legendäre Rennstrecke gemein hat. Als Autor präziser recherchierter und regional verorteter Krimiliteratur hatte Jacques Berndorf einen Trend ausgelöst. Als Vater des Regionalkrimis wollte er trotzdem nie gelten.
Ich habe halt Krimis geschrieben, die hier spielen mit Leuten, die hier leben. Mehr habe ich eigentlich nicht gemacht.
Sagte Jacques Berndorf. Er ist im Alter von 85 Jahren gestorben und seine sehr erfolgreichen Eifelkrimis, die sind beim Heine Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Erst in der letzten Woche hat ja die Bundesregierung das neue Selbstbestimmungsgesetz vorgestellt. Demnach kann jeder Mensch künftig einfacher sein Geschlecht und seinen Vornamen ändern. Dazu passt das Aufklärungsbuch, über das wir jetzt sprechen wollen, Queer gestreift von Katrin Köller und Irmela Schautz. Und Eva Hepper hat es für uns gelesen. Frau Hepper, was ist das für ein Buch? Ist das so ein klassisches Aufklärungsbuch oder worum geht es den beiden Autorinnen?
Ja, das kann man sagen. Es geht um Aufklärung auf jeden Fall. Es geht darum, vielleicht überhaupt erstmal mit den Begriffen und auch Begrifflichkeiten so vertraut zu machen, also zu erklären, wer oder besser vielleicht, welche Art des Begehrens sich eigentlich hinter dieser Buchstabenfolge verbirgt. Viele kennen sie, wenige sind, glaube ich, wirklich sattelfest. Vielleicht deswegen hier noch einmal kurz LGBTIQA+. Das kommt aus dem Englischen. Und das lässt sich aber ganz prima ins Deutsche übertragen. Also L wie lesbisch, bei G hakt es ein bisschen wie gay, also schwul, hier brauchst du den deutschen Begriff, aber dann B wie bi, T wie trans, I wie inter, Q wie queer und A wie asexuell. Und mit dem Pluszeichen sind sozusagen weitere Identitäten gemeint, also vieles zwischen schwarz und weiß. Das ganze Feld wird hier aufgemacht und die Autorinnen wollen aber nicht nur aufklären, sondern sie wollen auch Mut machen zur eigenen Identität, zum eigenen Begehren, Geschlecht oder der eigenen sexuellen Orientierung zu stehen und sie zu leben.
Und wie ist das Buch aufgebaut? Ist das eher so nach so Schlagworten wie ein Lexikon zum Nachschlagen oder gibt es da auch so durchlaufende Texte? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, es ist insofern ein bisschen wie ein Lexikon, mit durchlaufenden Texten allerdings, weil jetzt jeder dieser Buchstaben sozusagen ein eigenes Kapitel bekommt. Und da geht es dann erstmal anfangs darum, was ist eigentlich lesbisch und was meint man mit bi und was ist trans. Und ich fand überzeugend, dass es hier viele Statements von Betroffenen gibt und auch Interviews. Und wir lesen dann, ja, welche Erfahrungen sind damit verbunden oder können damit verbunden sein. Vielleicht welchen Vorurteilen begegnet man, welche Kommentare, welche Hindernisse. Vielleicht ein Beispiel bei lesbischen Mädchen oder jungen lesbischen Frauen ist das dann gerne, ach, das ist nur eine Phase und das wächst sich wieder aus oder sie hat den richtigen noch nicht kennengelernt. Und in diesen Kapiteln geht es dann halt auch darum, ja, was macht das mit einem Menschen, der so etwas dauernd hört, der sich immer erklären muss? Und was kann man vielleicht auch tun, um sich selber in einer Gesellschaft dann wohlzufühlen und angesprochen zu fühlen, noch sichtbar, die halt binär strukturiert ist, ist sie ja immer noch, also die eben immer zwischen Mann und Frau unterscheidet. Und ja, es gibt halt viel dazwischen.
Und gibt es denn da auch Tipps oder oft helfen ja da auch Beratungsstellen, wenn man nicht so richtig weiß, wo man sich hinwenden soll? Haben die da auch irgendwie was dazu in das Buch mit reingenommen?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist eigentlich am Ende jedes Kapitels gibt es wirklich so ganz, da werden aufgezählt Beratungsstellen, Gruppen, die man treffen kann, Adressen werden genannt. Was ich ganz spannend fand, war, dass es da auch Checklisten gibt, zum Beispiel für Angehörige, aber auch für Freundinnen oder Freunde. Und da wird dann zum Beispiel gefragt, mache ich den Mund auf und unterstütze die Person, falls blöde Sprüche kommen? Oder behandle ich die Person ganz normal, so wie vorher, oder gehe ich jetzt auf Eiern? Auch Eltern werden beraten. Also da gibt es auch Checklisten. Da kann man zum Beispiel gucken, freue ich mich eigentlich als Elternteil auch, wenn mein Kind mir das Vertrauen entgegenbringt, sich quasi vor mir zu outen? Oder wie gehe ich damit um? Finde ich das eher fürchterlich? Zeige ich das oder hole ich mir auch Hilfe? Darf ich denn trauern, wenn mein Kind sagt, ich möchte jetzt eigentlich nicht mehr deine Tochter sein, sondern dein Sohn? Also das ist auch sehr bodenständig, sehr praxisnah.
Und jetzt ist das Ganze ja auch mit vielen Bildern und Grafiken gemacht. Irmela Schautz ist ja eine namhafte Illustratorin. Was hat die sich einfallen lassen für dieses Buch?
Ja, also für mich hat wirklich die Kombination von Bild und Text dieses Buch ja wirklich zu dem gemacht, was es eigentlich ist. Der Tonfall ist ja so ein bisschen aktivistisch und es gibt so viele Begriffe und ich kannte bei weitem auch nicht alle und das kann anstrengend wirken, das tut es aber nicht und das liegt daran, dass das Buch so grafisch einfach auch so toll gemacht ist. Das fängt schon mit dem Cover an und dem Seitenschnitt, beides jeweils in den Regenbogenfarben in Wellenlinien. Das Buch ist ein wirklicher Hingucker und dann gibt es wirklich keine Seite ohne Bild, ohne Farbe oder Illustration. Das sind ganz viele Vignetten, das sind Figuren, oder es sind so Analogien. Man hat mal ein Roulette-Spiel zum Beispiel neben den Text zur Chromosomenauswahl gesetzt. Oder Sie sehen so knallbunte Zeichnungen von Liebenden, an denen kleben so wie Post-it-Zettelchen so Begriffe. Und da steht dann drauf Genderfluid oder omnisexuell. Daneben wird das dann auch gleich erklärt, was das bedeutet. Oder man sieht Jugendliche mit Megafon, die so sagen, wir wollen eigentlich nichts Besonderes sein. Nehmt uns einfach wahr, wie wir sind. Man sieht dicke und dünne Körper, also die ganze Vielfalt wird hier wirklich gezeigt und das ist sehr einfallsreich und es wird einfach gezeigt, wie bunt die Communities sind. Man sieht natürlich auch die Flaggen, die jede Community so hat und die Pride Days, das wird hier alles sehr, sehr schön in Szene gesetzt.
Und für wen würden Sie sagen, ist das Buch so am besten geeignet? Ist das so eine Art neues Standardwerk für die Community oder wer sollte sich das irgendwie nach Hause holen?
Das ist bestimmt auch ein Standardwerk für die Community, aber ich habe beim Lesen gedacht, das sollte eigentlich wirklich jeder mal in die Hand genommen haben. Ich sage das jetzt so leicht hin, aber es bewegt sich ja gerade sehr viel. Und dieses Buch wirbt dafür, auf der einen Seite zu sich zu stehen und auf der anderen Seite aber auch, sich offen und neugierig zu begegnen und wahrzunehmen und anzuerkennen, dass es einfach mehr gibt als klassisch Mann und klassisch Frau und dass das gar kein Problem ist. Das Problem ist das Nicht-Wahrnehmen. Und das wird hier sehr deutlich.
Eva Hepper über Queer gestreift, alles über LGBTIQA+ von Katrin Köller und Irmela Schautz. Erschienen ist dieses Buch im Karl-Hanser-Verlag für 22 Euro. Wenn von Klassikern die Rede ist, dann klingt das oft nach Literaturkanon, nach gediegener, gründlich durchdachter Literatur. Wir wollen das für den Sommer zumindest mal gegen den Strich bürsten und haben unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Literaturredaktion gefragt, was für sie denn frische, gegenwartsbezogene Klassiker aus den letzten 50 Jahren sind. Den Anfang macht Wiebke Poromka mit einem Debüt, das bei seinem Erscheinen den Literaturbetrieb in helle Aufregung versetzt hat.
Sommerklassiker. Sommerhaus später von Judith Herrmann.
Mit Erzählungen, lautet eine verlegerische Regel, ist kein Start zu machen. Noch dazu mit einem Taschenbuch. Judith Herrmann bewies mit dem Erfolg ihres Debüts Sommerhaus später das Gegenteil. Und das galt für das Publikum ebenso wie für die Kritik.
Ob das ein gutes, sehr gutes Buch ist, ich weiß es nicht. Aber ich weiß etwas anderes. Dass wir eine neue Autorin bekommen haben und eine hervorragende Autorin. In einer Geschichte heißt es, und der Satz hat mich verblüfft. Und er scheint mir ungeheuerlich. Ich habe diesen Satz so noch nicht gelesen. Da steht nämlich, Glück ist immer der Moment davor. Etwas erstaunlicher Satz und davon erzählen diese Geschichten.
Unverkennbar, der für seine scharfen Urteile gefürchtete Marcel Reich-Ranicki. Nur wenige Wochen nach Erscheinen im Herbst 1998 war Sommerhaus später in dem damals legendären TV-Format Das literarische Quartett diskutiert worden. Noch eine Formulierung aus der Kritikerrunde kann man für symptomatisch nehmen. Die 12 Erzählungen seien wie mit halb geschlossenen Lidern geschrieben. Das bald als ikonisch geltende Schwarz-Weiß-Foto Herrmanns, die Lider womöglich ein wenig gesenkt, um den Hals der Schriftstellerin liegt ein Pelzkragen, scheint zu verbürgen, dass Erzählstimme und Autorin eins sind. Aber man würde Sommerhaus später Unrecht tun, würde man den Erzählband auf eine gekonnte Autorinneninszenierung reduzieren, wenngleich die 90er Jahre durchaus die Zeit waren, als Mode wurde, Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Homestories mit atmosphärisch arrangierten Aufnahmen zu präsentieren. Judith Herrmann traf mit den Erzählungen ihres Debüts das Lebensgefühl der ihrer Generation der 20- bis 30-Jährigen. Man lebte im Provisorium einer Berliner Künstler- und Bohème-Welt der frühen 90er Jahre, in unrenovierten Wohnungen, hörte immerzu Musik, rauchte eine Zigarette nach der anderen, fuhr im alten Mercedes durch Straßen, deren Grau sich im zumeist verhangenen Wetter spiegelte. Oder ins Umland, den Osten, wo sich mit dem Fall der Mauer ein neuer, unbekannter, auf magische Weise der vertrauten Gegenwart enthobene Raum öffnete. Für Westdeutsche jedenfalls, wie die 1970 in Berlin-Tempelhof geborene und in Neukölln aufgewachsene Schriftstellerin.
In den 3 Wochen, in denen Stein bei mir lebte, fuhren wir mit seinem Taxi durch die Stadt. Das erste Mal über die Frankfurter Allee bis zu ihrem Ende und wieder zurück. Wir hörten Massive Attack und rauchten und fuhren die Frankfurter Allee wohl eine Stunde lang rauf und runter, bis Stein sagte, verstehst du's?
Judith Herrmanns vielbeschworener Sound aber war und ist nicht nur der Sound einer Generation, sondern der einer gesellschaftspolitischen Umbruchszeit. Dieser kurzen Phase nach dem Mauerfall, als sich Möglichkeitsräume öffneten, mentale und physische, und der zugleich die Trauer über das, was untergehen würde oder schon war, immer schon eingeschrieben war. Tom Waits, dessen Songzeilen Judith Herrmann ihrem Erzählband voranstellt, gibt den Takt vor. My doctor says I'll be alright, but I'm feeling blue. Die Suche nach dem Wenderoman hat das Feuilleton lange umgetrieben. Dabei war das Buch zur Wende mit Sommerhaus später längst da. Judith Herrmanns Erzählungen, auch wenn sie sich abseits jeder tagespolitischen Aktualität bewegen, vergegenwärtigen und verdichten auch heute noch weitaus intensiver die Stimmung dieser Umbruchsjahre als manch umfangreicher Roman.
Wiebke Poromka gab den Auftakt für unsere neue Reihe mit Sommerklassikern und ihre Wahl war auf Sommerhaus später gefallen von Judith Herrmann, als Taschenbuch erschienen beim Fischer Verlag.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Emmy Abell, David Schaffer und die Brüder Nico und Rolf Kamp litten als Kinder in Konzentrationslagern, auf der Flucht oder im Versteck unter der Tyrannei der Nationalsozialisten. Ihre Überlebensgeschichten erzählt das Buch Aber ich lebe. Eine Erlanger Ausstellung zeigt jetzt die ungewöhnliche Entstehung der Graphic Novel und Anthologie. Im engen Dialog mit den Überlebenden haben die renommierten ComiczeichnerInnen Miriam Lebicki, Gilia Zelektar und Barbara Jelin die Erinnerungen zeichnerisch eingefangen. Barbara Jelin:
Das sind Bilder, die es bisher nicht gibt. Denn die wenigen Fotografien aus den Konzentrationslagern zeigen ausschließlich die Perspektive der TäterInnen.
Das Medium Zeichnung drückt Unaussprechliches aus.
Das Trauma, die Leerstellen, auch die Unschärfe an den Rändern der Erinnerung und auch die Emotionen.
Die Ausstellung Aber ich lebe zeigt den Entstehungsprozess des gleichnamigen Buches im Erlanger Stadtmuseum bis zum 28.08. Das Buch erscheint am kommenden Donnerstag.
Wie alt sind Sie denn?
Alt genug zu wissen, warum Sie fragen. Ich bin 16.
1814 trifft eine junge Frau auf den rebellischen und zugleich erfolgreichen Dichter Percy Shelley.
Hast du dich wirklich mit diesem Hurenbock eingelassen?
Ein Feuer brennt in meiner Seele und ich werde weder dir noch anderen erlauben, es einzudämmen.
Die junge Britin Mary entwickelt sich im Sog dieser herausfordernden Liebe zur erfolgreichen Literatin. Der Film Mary Shelley, die Frau, die Frankenstein erschuf, erzählt den ungewöhnlichen Beginn einer erfolgreichen Karriere.
Jeder schreibt eine Geistergeschichte.
Im Wettstreit mit 4 weiteren Literaten setzt Mary sich durch.
Ein kurioses Thema für jemanden, der so jung ist.
Deuten Sie etwa an, das Werk stamme von Mr. Shelley?
Der zunächst anonym veröffentlichte Roman Frankenstein um den gleichnamigen Wissenschaftler wird zur Ikone der Horrorgeschichten. Mary Shelley, die Frau, die Frankenstein erschuf, jetzt auf Kino-on-demand. Halle 1986. René hat keine Lust mehr. Weder auf die verbleibenden 2 Semester an der Arbeiter- und Bauernfakultät, noch auf das anschließende Ökonomiestudium in der Sowjetunion. Zum Glück zieht Rebecca, eine Freundin aus der Heimat, in die Stadt an der Saale. Sie werden ein Paar. Im Roman Der perfekte Kuss von Andrei Kubitschek. Morgen Abend liest der Autor in Prero. Rebecca verändert Renés Blick auf die DDR-Gesellschaft und seine Zukunft.
Aus Jugendlichen wurden Erwachsene, die Verantwortung übernehmen mussten, weil die bis dato Erwachsenen natürlich ebenfalls älter wurden und auf einmal Rentner waren. Und die ehemaligen Jugendlichen plötzlich in den Sesseln der ehemaligen Erwachsenen saßen, beziehungsweise in deren Fußstapfen feststeckten, ob sie wollten oder nicht.
Der perfekte Kuss, ein Buch über das Erwachsenwerden vor dem Hintergrund der DDR. Autor Andrei Kubitschek liest morgen Abend um 20 Uhr im Ostseebad Prero. Strandkorblesung am Hauptaufgang.
Das waren die Literaturtipps mit Regina Voss. Wer mental schon am Kofferpacken ist für die Sommerferien, aber noch nicht richtig weiß, welche Bücher er mitnehmen soll, ein Blick auf unsere Buchempfehlungen für Juli, die könnten da helfen. Es ist eine bunte Mischung auf der Liste, was für Teenager, was zum über sich selbst nachdenken. 2 Romane, würde ich mal so schnell zusammenfassen mit Blick auf diese Bestenliste. Und meine Kolleginnen Stefanie von Oppen und Miriam C. aus der Lesart-Redaktion, die wissen das natürlich viel genauer, welches Buch jetzt warum empfehlenswert ist. Geh mal einfach auf das allererste, was ganz oben steht, Die Winde des Ararat von Leonid Zipkin. Das ist ein russischer Autor, der wohl sein ganzes Leben lang für die Schublade geschrieben hat. Warum ist dieses Buch auf die Liste gekommen?
Ja, genau. Dieser Leonid Zipkin ist eine Entdeckung eigentlich, die der Aufbau Verlag da gemacht hat. Das ist jetzt zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt. Und was mich vor allem an diesem Buch überzeugt hat, ist die Sprache. Also Zipkin schreibt mit einem unglaublichen psychologischen Feingefühl und einer großartigen Beobachtungsgabe, die mich wirklich sehr beeindruckt hat. Ja, und der Roman spielt in der Sowjetunion der 70er Jahre, also diese bleierne Zeit von Brezhnev eigentlich. Und der Titel Ararat bezieht sich auf ihre Reise nach Armenien, wo sie Urlaub machen dürfen. Und mit Blick auf diesen Ararat, der irgendwie auch ein bisschen für die Freiheit steht, nach der sie sich sehnen, weil er nämlich auf der Seite der Türkei ist. Und in diesem Verlauf entfaltet der Autor die Seelennöte dieser beiden Menschen, die offensichtlich sehr gebildet sind, Juden sind und trotz ihres privilegierten Touristenstatus zutiefst verängstigt zu sein scheinen. Und das ist natürlich sehr autobiografisch, wie man sich vorstellen kann. Ja, und da sitzen sie da und träumen von der Freiheit und vor dem inneren Auge des Mannes auf der anderen Seite laufen zum Beispiel während der Besichtigungen in der Stadt fiebertraumhafte Bilder eines Völkermordes ab. Und das könnte sich auf die Shoah beziehen oder auf den Genozid an den Armeniern. Das sind unglaubliche Bilder, die er da kreiert. Und dann werden die beiden auch noch von technokratischen Angestellten aus dem Hotel geworfen, das dann zu einer absolut beklemmenden, ja geradezu kafkaesken Situation führt. Ja, und das ist einfach ja geradezu parabelartig das, was die Sowjetunion ausmachte und leider ja heute auch Verhältnisse sind, die heute da zum Teil wieder zurückgekehrt sind.
Und dieser Autor wird jetzt quasi erst wiederentdeckt oder überhaupt entdeckt, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, genau. Der Roman ist von 1976 und hat eben in der Schublade gelegen. Als dann der Sohn von dem Ehepaar ausreiste, wurden die dann sowieso auch mit Ausreiseverbot belegt und erst 1982 konnten die dann auch ausreisen und dann sozusagen zum ersten Mal dieser Mensch in Freiheit geschrieben, aber in der Zeit sind seine Romane natürlich nicht mehr veröffentlicht worden. Dann kamen sie aber zunächst in den USA heraus und sind jetzt eben, wie gesagt, seit nach 40 Jahren erst bei uns erschienen.
Also ein Tipp auf unserer Liste, die Winde des Ararat von Leonid Zipkin. Dann ist noch drauf Helene Hegemann, eine junge, in Berlin lebende Autorin. Schlachtensee heißt ihr Buch. Da denke ich natürlich sofort ans Baden gehen, wenn man hier in Berlin wohnt. Miriam C., was ist das für ein Buch?
Ja, die Autorin Helene Hegemann, man will fast schon sagen, diese Ausnahmeautorin, ja, gerade mal 30 Jahre alt, aber gefühlt schon eine halbe Ewigkeit, sehr erfolgreich dabei, Bücher zu schreiben, hat sie uns im Gespräch erzählt, das Buch tatsächlich am Schlachtensee geschrieben. Der Schlachtensee kommt aber in dem Buch jetzt gar nicht vor.
Schade.
Der Titel ist nachträglich gekommen und diese Stories, das sind so einzelne Erzählungen, Schlachtensee sind wirklich so ein Bildgewitter. Also da prasseln wirklich die Extreme ein. Es gibt verunglückte Figuren, die verunglücken beim Surfen, beim Skifahren. Es gibt tote Tiere, die schwimmen durch Flüsse. Es gibt auch eine ganze Horde Wildschweine, die aus dem See aufgestiegen kommt. Also es ist einfach wirklich krass, muss man sagen. Also extrem, alles ist kurz vorm Tod. Es ist dann manchmal aber auch so bizarr lustig. Und es sind so einzelne Erzählungen, 15 Erzählungen, die Helene Hegemann hier schreibt. Die sind so lose verbunden durch eine Handvoll Figuren. Die sind alle Ende 20. Und wenn man dann so liest, tauchen die immer mal wieder auf. Aber jetzt nicht in so einer strengen Logik, muss man sich das vorstellen. Also ein Buch, das es den LeserInnen nicht ganz so einfach macht, muss ich sagen. Manchmal ist es so assoziativ und vieles bleibt auch einfach ein Rätsel.
Also eigentlich genau das Richtige für einen Urlaub, da ist man ja oft auch nicht so richtig bei der Sache.
Ja, also man kommt auch wirklich durch das Buch, durch diese Stilsicherheit der Autorin. Ich kann mir das aber wirklich auch vorstellen, an so einem heißen Tag, wo man so ein bisschen
so
wegdämmert. Genau. Und ich muss sagen, was ich aber auch ganz interessant finde an so einem Stapel Urlaubsbücher, die man sich einpackt, ist, wenn sich dann so unabsichtliche Verbindungen auftun zwischen den einzelnen Büchern, die man sich da alle zurechtlegt für den Urlaub. Ich habe mir zum Beispiel von meinem Kollegen Christian Rabhanseln auf meinen Lesestapel empfohlen und auch auf diese Liste empfohlen, einen Titel schon vorgemerkt, der heißt Warum es so schwer ist, ein guter Mensch zu sein, geschrieben hat den Armin Falk, das ist ein Verhaltensökonom und der erklärt in dem Buch, warum wir uns durch so kleine Lügen zu einem viel besseren, zu einem viel hilfsbereiteren Mensch machen. Also das interessiert mich wirklich sehr, wie man das wissenschaftlich erklärt. Mhm. Genau. Und da habe ich aber gedacht, ich glaube, Helene Hegemanns Figuren, die würden das absolut unterlaufen. Die würden sagen, nee, wir wissen, dass wir absolut schlecht sind.
Und Stefanie von Oppen, nehmen Sie sich auch noch was mit? Zum Beispiel dieses Comic, was meine Kinder verschlingen Heartstopper.
Ja, also zu Heartstopper kann man von dem Buch, was ich vorhin vorgestellt habe, zwar keine wirkliche Verbindung herstellen, aber trotzdem ist es eine tolle Geschichte. Also es geht um zwei Jungen, von denen der eine schon weiß, dass er schwul ist und der andere ist das erst entdeckt und das ist irgendwie ganz herzanrührend erzählt und auch mit tollen Bildern. Also davon gibt es auch schon mehrere Bände, immer so ungefähr 300 Seiten. Also das ist ordentlich Lesestoff, den man gut mit in die Ferien nehmen kann und gerade auch für Erwachsene geeignet.
Und passt ja direkt nochmal zu unserem Sendungsanfang mit Magnus Hirschfeld. Da sind wir ja wieder beim Thema. Stefanie von Oppen und Miriam C., danke für diesen Blick auf die Lesart-Buchempfehlungen für diesen Monat. Und die ganze Liste, die finden Sie auf unserer Homepage unter deutschlandfunkkultur.de.